lade euch ein, die Bibel zur Hand zu nehmen. Wir möchten zusammen aus dem ersten Petrusbrief lesen. Aus dem ersten Petrusbrief, aus dem zweiten Kapitel, lese ich die Verse 1 bis 5 vor. Aus dem ersten Petrusbrief, aus dem zweiten Kapitel, lese ich die Verse 1 bis 5 vor. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. In diesem Abschnitt finden wir zwei Aufrufe. Der erste Aufruf ist, Jesus ähnlich zu werden. Legt ab alle Bosheit, Trug, Heuchelei. War Jesus böse? War er betrügerisch? War er ein Heuchler? Der erste Aufruf ist, Jesus ähnlicher zu werden. Und der zweite Aufruf finden wir in Vers 5. Lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Um ein Haus mit Steinen aufzubauen, müssen die Steine eng aneinander gereiht werden. Sie müssen miteinander verbunden sein. Das ist ein Bild für die Gemeinde. So, der zweite Aufruf an Menschen, die Jesus ähnlicher werden möchten, ist, seine Gemeinde aufzubauen. Jesus ähnlicher zu werden und seine Gemeinde aufbauen. Das sind die zwei Aufrufe hier im 1. Petrus Kapitel 2. Wir kommen auf den 1. Petrus zurück, aber wir fangen im Jahr 1967 an. Es ist nicht oft, dass ich ein Kriegsbild an die Leinwand werfe am Anfang einer Predigt. Aber im Juni 1967 war der Sechstagekrieg zwischen Israel und den Vereinten Arabischen Armeen fast vorüber. In 6 Tagen hat Israel große Teile von Syrien, Ägypten und das Westjordanland erobert. Unter anderem eroberten die israelischen Truppen Ost-Jerusalem. Ost-Jerusalem wurde von Jordanien verwaltet und ist der Teil von Jerusalem, auf dem der Tempelberg steht. Na, auf dem Tempelberg stehen seit dem 7. Jahrhundert die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom, hochheilige Bauwerke des Islam. Als 1967 israelische Truppen Ost-Jerusalem und den Tempelberg eroberten, standen Israeli-Soldaten auf den Stufen des Felsendoms. Als Israelis, als Juden dieses Bild weltweit sahen, haben sie gejubelt. Wir haben den Tempelberg zurückerobert. Der Militärrabbiner Shlomo Goran stieß ins Horn das Shofar und soll vorgeschlagen haben, dass man den Felsendom sprengt, dieses hochheilige Gebäude des Islam. Das geschah nicht. Stattdessen zogen sich die Israelis von dem Tempelberg zurück und überließ den Tempelberg den Muslimen wieder. Man sieht hier im Vordergrund oder im Mittelgrund die sogenannte Klagemauer und links im Hintergrund die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom. Der Grund für diesen Rückzug ist sehr einfach gewesen. Moshe Dayan, der damalige Verteidigungsminister, wollte verhindern, dass aus dem Nahostkonflikt ein religiöser Konflikt wird. Der Sieg der Israelis hat jedoch die Bewegung, den Tempel wieder aufzubauen, auf dem Tempelberg neuen Schwung gegeben. Und im Jahr 2017 hat man einen Riesenquader, einen 5 Tonnen schweren Stein vor den Toren der Altstadt von Jerusalem abgelegt und daneben einen Gedenktafel angebracht. Der Stein soll eines Tages ein Eckstein im wieder aufgebauten jüdischen Tempel bilden. Es sind jedoch nicht nur Juden, die den Tempel wieder aufbauen möchten. Freikirchliche Christen wollen das auch. Wir haben letzte Woche gesehen, dass die meisten der etwa 50 Millionen Evangelikalen in den USA den Tempel zu Jerusalem wieder aufbauen sehen. Und zwar, weil sie überzeugt sind, dass der Neuaufbau des Tempels ein Zeichen ist, dass Jesus bald kommen wird. Es sind nicht nur Amerikaner, die diese Überzeugung vertreten. Wer diese Zeitschrift kennt, das Signal, herausgegeben vom Schweizer Bund von aktiven Protestanten, wird merken, dass Israel sehr stark unterstützt wird und der Aufbau des Tempels immer wieder ein Thema in dieser Zeitschrift ist. Ein starker Vertreter dieser Theorie, der Tempel muss wieder aufgebaut werden, bevor Jesus wiederkommt, ist Roger Liebe. Ein sehr prominenter Vertreter dieser Theorie hier im Kanton Zürich. Seine Ausstellung von dem Tempel bzw. von der Stiftshütte hat er letztes Jahr im Kanton Aargau gemacht. Und ist sehr erfolgreich gewesen. Die Aargauer Zeitung berichtete, dass die Ausstellung völlig, Zitat, völlig überrannt wurde. Schließlich wird diese Theorie auf dem Seminar Beatenberg gelehrt. Das Seminargebäude sieht man vom Altersheim Örtlimatt aus. Es steht direkt gegenüber auf der anderen Seite des Thunersees. Wenn du freikirchliche Christen hast, die an die baldige Wiederkunft Jesu glauben, dann ist es gut möglich, dass ihre Überzeugung mit dieser Theorie zu tun hat. So, nicht nur Juden, sondern auch Christen wollen sehen, dass der Tempel auf dem Tempelberg wieder aufgebaut wird. Und sie haben biblische Gründe dafür. Der christliche Beweggrund, den Tempel wieder aufbauen, sind vor allem die Vorhersagen von Hesekiel in den Kapiteln 40 bis 46 seines Buches. In diesen Kapiteln gab Gott Hesekiel einen detaillierten Plan für einen neuen Tempel. Den Tempel, der gebaut werden sollte, nachdem die Gefangenschaft der Juden in Babylon zu Ende kommen sollte. Der Tempel in diesem Gesicht ist eindrücklich gewesen. Hoch, groß, imposant. Jede Außenmauer war etwa 300 Meter lang. Im Gesicht von Hesekiel floss aus dem Tempel, von unter dem Altar ein Wasserstrom, der das ganze Jordantal bewässern sollte. Das Wasser sollte Leben in die Gegend bringen. Und in Hesekiel 47, Vers 12 lesen wir Folgendes. An dem Fluss aber, an seinem Ufer, werden auf dieser und auf jener Seite allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht welken und deren Früchte nicht ausgehen werden. Monat für Monat werden sie frische Früchte tragen, denn sein Wasser fließt aus dem Heiligtum hervor. Und ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ein fast unglaubliche Vorhersage in dem eher trockenen Palästina von damals. Aber dieser Tempel wurde nie gebaut. Und der lebensspendende Strom existiert bis heute nicht. Und deswegen sagen viele Bibelgläubige, aufrichtige Christen, diese Vorhersage muss noch erfüllt werden. Sie zitieren dabei Römer 9 und Vers 6. Nicht aber, als ob das Wort Gottes hinfällig geworden wäre, beziehungsweise in der Hoffnung für alle, Gottes Zusagen an sein Volk haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Gottes Wort hat heute noch seine Gültigkeit. So verständlicherweise sagen Christen, die das Wort Gottes ernst nehmen, der Tempel wird eines Tages wieder aufgebaut. Im Bild sieht man ein Modell von dem neu aufgebauten Tempel, der gleich neben dem Felsendom auf dem Tempelberg stehen soll. Das ist die Hoffnung von Millionen von Christen weltweit. So, wenn der neu aufgebaute Tempel prophetisch vorhergesagt wird, warum glauben Adventisten nicht dran? Warum glauben wir nicht, dass auch wenn der Tempel aufgebaut werden sollte im Sinne von der Ökumene, warum glauben wir nicht, dass das eine Erfüllung von alttestamentlichen Vorhersagen ist? Der Grund ist sehr einfach. Weil wir die Bibel auslegen, wie Jesus und seine Jünger es taten. Lass mich das erklären. Wenn man fragt, was ist das Thema des Alten Testaments? Dann ist die Antwort ganz klar, weitgehend, die Geschichte Israels. Wenn man aber eine andere Frage stellt, was ist das Thema des Alten Testaments durch die Brille des Neuen Testaments gelesen, dann ist die Antwort etwas anderes. Die Antwort ist Jesus. Jesus und seine Jünger haben das Alte Testament mit anderen Augen gelesen als die Juden. Statt Israel in den Mittelpunkt des Alten Testaments haben Jesus und seine Jünger Jesus zum Mittelpunkt des Alten Testaments. Sie haben den Schwerpunkt des Alten Testaments verschoben. Was sah von Israel auf Jesus? Was hat Jesus gesagt? Sie sind es, die von mir zeugen. Jesus zum Mittelpunkt der Tora zu machen, war das konsequente Auslegungsprinzip von Jesus und von den Aposteln nach seinem Tod. So ist zum Beispiel das Lamm ein Sündopfer im Alten Testament, aber im Neuen Testament ist das Lamm Jesus. Im Alten Testament ist der Eckstein ein Teil des Fundaments des Salomonischen Tempels gewesen. Im Neuen Testament ist der Eckstein Jesus, das Fundament der Gemeinde. Im Alten Testament ist die Anbetungsstätte Israels der Tempel. Im Neuen Testament ist der Tempel ein Bild für Jesus selbst. Im Johannes Kapitel 2, 19 bis 21 lesen wir, dass Jesus gerade die Geldwechsler aus dem Tempel getrieben hat. Seine Gegner fragten ihn, welches Recht hast du, dies zu tun? Und in diesem Zusammenhang macht er diese erstaunliche Aussage. Brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden 46 Jahre lang, haben wir an diesem Tempel gebaut, du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Vordergründig ging es bei dieser Unterhaltung um das Abbrechen des Tempels, doch Jesus deutete auf eine tiefere Wahrheit dahinter. Er zeigte, dass die Zerstörung des Tempels ein Bild für seinen Tod war. Er zeigte, dass er das neutestamentliche Gegenstück zum alttestamentlichen Tempel ist. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Jesus hat das Hauptthema des Alten Testaments, Israel, verschoben. Stattdessen setzt er sich in den Mittelpunkt des Alten Testaments. Sie sind es, die von mir zeugen. Wir finden andere Verschiebungen, wenn wir alttestamentliche Propheten durch die Brille des Neuen Testaments lesen. Wir finden, dass das Weltreich Babylon im Alten Testament, das gegen Israel kämpfte, im Neuen Testament eine geistliche Macht ist, die gegen Gottes Gemeinde kämpft. Wir finden, dass Jerusalem, die Hauptstadt Israels unter dem Alten Bund im Neuen Testament, eine himmlische Stadt ist, die Hauptstadt für das ganze Volk Gottes. So, das Neue Testament verschiebt den Schwerpunkt des Alten Testaments weg von Israel und hin zu Christus. Mit diesem Verständnis kommen wir nun auf den Tempel von Hesekiel zurück. Und wir stellen die Frage, gibt es eine Verschiebung im Neuen Testament zum alttestamentlichen Tempelverständnis? Die Vorhersage von Hesekiel ist unerfüllt. Gehen wir aber zu diesem Tempel zurück. Aus dem Altar in diesem Tempel floss Wasser, das zu einem großen Strom geworden ist und das ganze Land bewässert hat. Schlagen wir nun diesen Vers zusammen auf. Johannes Kapitel 7. Ich würde gern euch ermutigen, diesen Vers in euren eigenen Bibeln aufzuschlagen. Johannes Kapitel 7 und Vers 37. Lesen wir diesen Vers zusammen, weil hier haben wir Jesus, der über den Tempel spricht, nochmals. Johannes 7, 37. An dem letzten großen Tag des Festes, das war übrigens das Laubhüttenfest. An dem letzten Tag des Festes stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies hat Jesus auf dem Tempelberg ausgerufen. Beim Laubhüttenfest gab es eine tägliche Handlung, die man die Wassertrinkzeremonie nannte. Nun, ein Priester nahm Wasser aus dem Teich Siloa und brachte es in eine goldene Flasche zum Altar. Auf dem Altar waren 2 Schüsseln. In einer war Wein und in das andere goss der Priester Wasser. Dann leerte der Priester Wasser und Wein aus. Unter dem Altar waren zwei Durchlässe. Durch den einen floss das Wasser, durch den anderen floss der Wein. Diese zwei Durchlässe kamen zusammen, sodass Wasser und Wein sich vermengten und vom Altar aus wegflossen. Das sieht man nicht im Bild, dann sie machen diese Zeremonie im Bild, nicht im Tempel. Aber es war ausgerechnet bei dieser Zeremonie, wo Wasser und Wein aus dem Altar liefen, dass Jesus rief, wenn jemand dürstet, so komme er wohin? Zu mir und trinke. Merken wir, was Jesus nicht sagte. Er sagte nicht, kommt zum Tempel, um euren geistlichen Durst zu stillen. Wenn man das Bild von Hesekiel vor Augen hat, dann ist das, was er eigentlich hätte sagen sollen. Aber das sagt er nicht. Wer Durst hat, soll zu mir kommen. Nicht im Tempel, sondern in ihm finden wir das Wasser des Lebens. Anders gesagt, Jesus stellt sich als die wahre Erfüllung der Vorhersage in Hesekiel dar. Das ist aber nur der Anfang von der Art und Weise, wie das Neue Testament die alttestamentliche Vorhersage von Hesekiel deutet. Lade euch ein, mit mir die Offenbarung aufzuschlagen. In der Offenbarung finden wir, wie Gott die Vorhersage Hesekiels für den Tempel endgültig erfüllen wird. Ich werfe diesen Text an die Leinwand. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, vom Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Nation sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und jetzt kommt's. Ich sah keinen Tempel in ihr. Denn der Herrgott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Johannes erwähnt bewusst, dass im neuen Jerusalem kein Tempel vorhanden sein wird. Stattdessen werden wir das überwältigende Vorrecht haben, Gott selbst unter uns zu haben. Ich sah keinen Tempel in ihr. Der Herrgott, der Allmächtige, ist ihr Tempel und das Lamm. Jesus ist der neutestamentliche Antitypus zum alttestamentlichen Typus des Tempels. Aber das ist nicht alles, was wir diesbezüglich in der Offenbarung finden. Er zeigte mir einen Strom von Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. Der Altar hat den Thron Gottes dargestellt. In der Mitte ihrer Straße des Stromes, diesseits, jenseits vor dem Baum des Lebens, der 12-mal jeden Monat Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt, und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Kommen diese Worte dir irgendwie bekannt vor? Diese Worte lehnen sich an die Vorhersage Hesekiels. Der Strom, die Bäume, die Früchte, die Heilung. Die Offenbarung zeigt uns, wie Hesekiels Vorhersage erfüllt wird. Das wird dann geschehen, wenn Himmel und Erde neu gemacht werden. Was uns wiederum zeigt, wie das Wort von Paulus zu verstehen ist. Gottes Zusagen haben nach wie vor ihre Gültigkeit. Gott hält sein Versprechen, aber nicht unbedingt in der Form, die Hesekiel ursprünglich dachte. Nein, das Neue Testament verschiebt den Schwerpunkt weg von Israel, weg vom Tempel und hin zu Jesus und seine Dienste für uns. Der irdische Tempel war immer nur ein Bild für eine größere Wahrheit. Die Realität ist, Jesus ist der neue Tempel. Jesus will in uns wohnen. Jesus will in seiner Gemeinde wohnen. Das ist ein Vorrecht. So werden Gottes alttestamentliche Vorhersagen in Erfüllung gehen. Was bedeutet das für uns? Viele sehen in der Vorhersage von Hesekiel lediglich eine Vorhersage über den Wiederaufbau eines Gebäudes am östlichen Ende vom Mittelmeer. Ich habe Verständnis für den Wunsch von Anhängern der Israel-Theorie, bibeltreu zu sein, und ich würdige ihren aufrichtigen Glauben. Aber diese Theorie ist leider eine Ablenkung. Eine Ablenkung von einer wichtigeren Wahrheit. Die Geldspenden für den Wiederaufbau des Tempels, die Bemühungen, Israel zu unterstützen, lenken von der wichtigeren Erfüllung der Vorhersage in Hesekiel ab. Denkt bitte an die Worte des Apostel Petrus, die wir am Anfang gelesen haben. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und den Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Wir sind laut dem Apostel einzelne Steine in einem neuen Tempel. In einem Tempel, in dem Jesus der Eckstein ist. Was ist dieser neue Tempel? Ist es der Tempel zu Jerusalem? Nein. Er sprach vom Tempel seines Leibes. Der Leib Jesu ist der neue Tempel. Anders gesagt, seine neutestamentliche Gemeinde ist der Antitypus zum alttestamentlichen Tempel als Typus. Unsere Aufgabe als Mitglieder seines Leibes ist nicht, den Aufbau eines irdischen Tempels zu unterstützen, sondern ist der Aufbau seiner Endzeit-Adventgemeinde zu unterstützen. Und Petrus sagt, wie dieser Aufbau funktioniert. Legt nun ab alle Bosheit, Betrug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie neugeborene Kindlein. Die Milch des Wortes macht uns Jesus ähnlicher. Indem wir das Wort in uns aufnehmen, kommen wir zum lebendigen Stein und übernehmen Schritt für Schritt den Charakter Jesu. Aufgrund dieser Entwicklung wollen wir seine Gemeinde aufbauen. So, statt Zeit und Geld und Energie für den Wiederaufbau eines irdischen Tempels auszugeben, will Gott, dass wir unsere Bemühungen in dem Aufbau seiner Gemeinde hier auf Erden setzen. Wenn du jemand besuchst und auf dem Weg Jesu ermutigst, dann trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Wenn du teilnimmst an der Sabbatschule, trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Wenn du Gaben in den Gartenkorb legst, trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Wenn du freundlich und wohlwollend für die Gemeindeleitung betest, trägst du zum Gemeindeaufbau bei. Und wenn du den Herrn bittest, wie kann ich meine Gaben für meine Gemeinde einsetzen, trägst du zum neuen Tempel, zum Leib Jesu bei. Am Schluss möchte ich euch von dem Anza Borrego Desert State Park erzählen. Dieser Park ist die zweitgrößte Nationalpark in den Vereinigten Staaten. Er ist eine Wüste, die von menschlichen Eingriffen nahezu unbeobachtet beeinflusst ist. So sieht dieser Nationalpark aus. Gewisse Teile sehen tatsächlich wüstenähnlich aus. Aber jeden Frühling gibt es Regen, meistens im März. Und dann blühen in Tagen über 200 Pflanzenarten, und zwar für ein paar Wochen. Sie blühen schnell, sie setzen ihre Samen frei und in der heißen Wüstensonne sterben sie bald wieder ab. So sieht die Wüste im März aus, nach dem Regenfall. Ab und zu gibt es ein sogenannter Superbloom, ein Superblühen. Und das geschieht, wenn überdurchschnittlich viel Regen in der Wüste fällt. Und dann blüht die Wüste wie ein Garten. Im Jahr 2017 gab es einen solchen Superbloom. Meine Schwester konnte die Wüste dann besuchen und ihr Mann machte dieses Bild. Das ist ein Bild dafür, was Jesus durch unsere Gemeinde in unserer Gesellschaft machen möchte. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Aus dem Altar im Tempel von Hesekiel floss ein Strom hervor, der immer größer wurde, bis das ganze Jordantal befruchtet wurde. Das ist ein Typus für das Wasser des Lebens, das Jesus dir und mir schenken will. Aus ihm und aus unserer Gemeinde wird ein segensbringender Strom entstehen, der für unsere ganze Gegend heilend wirkt, wenn wir von ihm trinken. Ich lade euch ein, von ihm zu trinken. Ich lade dich ein, sein Geist durch dich und durch diese Gemeinde wirken zu lassen. Israel lehnte seine Einladung ab. Wie steht's mit uns? Gott segne euch hier in der Kramerstraße, indem ihr Jesus ähnlicher werdet und diese Gemeinde aufbaut. Das ist mein Gebet in seinem Namen. Amen.